Diese Folge unseres Hunde-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
Bester Schutz für Ihr Tier.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Sarah, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es erstaunlicherweise Hunde gibt, die plötzlich Verhaltensweisen zeigen, die man vorher so noch nicht erkannt hat. Und gibt es einen Hundemoment der Woche bei dir, wo das so hinpasst? Vielleicht?
Ja,
bei mir gab es einen, definitiv.
Ja, dann fangen wir doch damit mal an.
Gut, okay. Selber schuld.
Nein, das habe ich jetzt davon.
Das hast du jetzt davon. Also es gibt eine sehr süße Situation, die total dahin passt. Wir haben uns entschieden, zwei Hundebetten natürlich für jeden Hund eins zu besorgen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und wir haben natürlich, weil wir Marketingopfer sind, auch uns bequatschen lassen. Und allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, es sind zwei Objekte, Wohnobjekte quasi, diese Hundebetten. Da ist ja wirklich ein Riesenmarkt. Das hätte ich nie gedacht. In meinem nächsten Leben werde ich definitiv safe einen Hundeladen aufmachen.
Das läuft gut, ja.
Das läuft richtig gut. Und wir haben uns entschieden, einmal für ein sehr großes orthopädisches Kissen. Also es gibt es mit orthopädischem Rand, sodass der Hund seinen Kopf darüber legen kann und es passiert dem Nacken nichts. Es ist auch keine Kosten und Mühen gescheut. Das darf man niemandem erzählen. Wahrscheinlich bei Kindern und
hast
bei Hunden.
Hast du jetzt ziemlich vielen erzählt.
Ja, habe ich vielen erzählt, aber es ist wirklich so, ja, gut, ihr erzählt es ja, die es hören, ihr erzählt es bitte nicht weiter, sonst es ist wie so ein Coronavirus, nur in Hundebetten. Es ist auf jeden Fall so, dass es absurd teuer gewesen ist, aber es hält auch absurd lange, schon anderthalb Jahre, was sehr lang ist für so einen Hund eigentlich, und, also zumindest für meine. So, das ist das eine, das ist ein normales, sieht normal aus wie ein normaler Hundeliegenplatz, aber völlig abgefahren, ein aufgeschnittenes Fass, Holzfass, das auf Beine gestellt ist. Das ist so quasi einmal in der Mitte durch, sodass eine große Liegefläche entstehen kann. Dort hinein, also das ist per se schon mal unfassbar teuer. Muss man nicht machen. Nicht nachmachen. Aber es ist dann auch so, dass natürlich dann auch noch das eine oder andere Lammfell da reinkommt. Vielleicht sogar zwei. Und unterfüttert wird das Ganze noch durch ein paar Kissen, sodass der Hund auch garantiert definitiv. Oh Gott, ich aufdrücke mich.
Eine Wolke.
Es ist eine Wolke. Und diese Wolke liebt Spanja. Spanja liebt die Wolke, Fass. Und im Zusammenhang mit einem Hund darf man auch nicht Fass sagen. Das könnte missverstanden werden.
So weit war ich ja gar nicht. Toll. Ja, schönes Wortspiel.
Absolut. Da kommt der alte Radio-Mann raus. Also, Fakt ist, es ist safe immer Spanias Fässchen gewesen. Und dieses Fässchen ist einfach, ja, du könntest auch Spania Namen draufschreiben, aber es ist aber nicht notwendig, weil sie immer drin liegt. Sie liegt auf dem Rücken, sie kuschelt sich ein, sie rollt sich ein, du siehst sie nicht, weil sie dieselbe Farbe hat wie das Fell. Und alles gut. So, komischerweise war es jetzt so, vor zwei Tagen, lag Spanja auf dem großen orthopädischen Kissen. Vielleicht hatte sie Nacken und deshalb brauchte sie es. Ich weiß es nicht. Und Bilbo hatte nur die harten Holzplanken. Das fand er nicht so geil. Und dann gucken wir irgendwie Fernsehen und plötzlich dachte ich so, was macht der Hund? Er schlich um dieses Fässchen herum und er weiß, hinter dem Fässchen steht ein kleines Regal, ein kleiner Schreibtisch mit offenen Fächern und in diesen Fächern drin sind ja, so Hirschgeweih ja zum Knabbern und so weiter. Normalerweise, wenn er viel Bock hat, dann zieht er sich eine Schublade auf und holt sich was raus. Das kann er auch. Und ich dachte erst, das ist seine Vision oder Mission. Weit gefehlt, der erste Fuß ging ins Fässchen, der zweite, der dritte und der vierte. Und so stand dieser Riesenhund in diesem kleinen Fass und das Fass knackte etwas, weil es doch nicht dieses Gewicht gewohnt war. Und dieser Hund drehte sich, wie Hunde das eben so machen. Und zack, lag er im Fass. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Riesenhund es geschafft hat, sich so klein zu machen, dass er in dieses Fass passte. Aber er fand es sehr gut. Er hat es sehr genossen. Die Foto, der Schwanz, irgendwas hing immer raus, weil das war dann irgendwie doch nicht so ganz geil, weil irgendwas fluppte raus. Manchmal auch so ein bisschen der Kopf. Aber er war sehr zufrieden. Und ich bin sicher, dieser Hund hat sich das jetzt seit 1,5 Jahren überlegt. Ah, darf ich es wagen, in dieses Fass zu steigen, weil Spanja natürlich die Chefin ist. Und wenn ich es wagen darf, wann ist der Moment? Und wenn der Moment gekommen ist, wie kriege ich es hin? Also es gab sehr viele Überlegungen bei diesem Hund, die alle in diesem Tag quasi dann aufgingen. Und ich fand es nicht nur witzig, sondern es ist einfach auch so, dir zerreißt es das Herz, weil du einfach, ich habe Millionen Fotos gemacht. Ah, das bin ich dir noch schuldig, das wollte ich dir schicken.
Ah, bitte, ja.
Das schicke ich dir auf jeden Fall safe gleich noch. Oder während dieses Podcasts. Das ist nicht zu fassen, weil das wirklich so, du machst irgendwie, kennst du das, wenn man gefühlt andauernd mit beiden Händen so diese Herzform machen will und denkt so, oh, bitte.
Ja, doch, das finde ich gut.
Lass es nie vorübergehen. Aber es war ein Verhalten, das komplett neu war. Und das ist ja unser Thema eigentlich heute. Also lange, lange, lange hohe Moment der Woche, aber er passt ganz gut. Was war da los? Hilf mir, Sarah.
Ja, gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie du dir denken kannst, wie immer. Ja, weil wenn man sich festlegt, ist man engstirnig. Also das kann natürlich erstmal gewesen sein, dass er es tatsächlich neu entdeckt hat, ne? Dass er einfach gesagt hat, ach, da probiere ich jetzt auch einfach mal ganz frech aus. Oder aber genau wie du sagst, er hat sich halt sehr lange angeguckt und sich nicht getraut, weil eigentlich ja Chefins Platz, finde ich am wahrscheinlichsten, dass er einfach sehr lange gedacht hat, oh, ob ich das bringen kann oder nicht. Also es ist ja, wenn man diese Position respektiert, also wenn die Rudelstruktur sehr festgesetzt ist, dann kann ich mir vorstellen, es ist ja auch nicht unbedingt augenscheinlich direkt der attraktivste Platz für ihn gewesen, eventuell. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch letztere Möglichkeit, er will Spanja was damit sagen. Wäre auch noch eine Option. Dafür habe ich die Hunde zu lange nicht gesehen. Das müsstest du als Hundehalter besser einschätzen können als ich. Ist aber eine Möglichkeit, dass er sagt, also die Chefin, die wird ja jetzt immer älter. Ich bin ja der Jüngere. Und irgendwann muss man ja auch mal Chefsessel freimachen für die Jüngeren. Und irgendwann übernimmt halt dann der Stärkere, der Jüngere. Und vielleicht ist seiner Meinung nach jetzt der Moment gekommen und er guckt, wie weit er da gehen kann und ob Spanja sich das bieten lässt oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, und das ist die wahrscheinlichste, dass er sich einfach nicht getraut hat bisher, weil es eben ihr Platz ist und er Angst hat, eins drüber zu kriegen. Und jetzt war er einfach mal total mutig, vielleicht weil er so viel, wie wir in der letzten Woche gehört haben, so viel Agility gemacht hat. Und hat sich jetzt gedacht, so jetzt hier, ich kann überbrücken, ich kann überwippen, jetzt kann ich auch ins Fass und mal gucken, ob die Chefin das mir durchgehen lässt. Ich habe so eine geschwollene Brust noch, ich probiere das jetzt. Und es hat ja geklappt. Also ist ja auch noch gut gegangen. Von daher, das sind so die Möglichkeiten, die ich mir jetzt so aus den Fingern sauge auf die Schnelle.
Ja, ist, was sagst ich du? Glaube, es ist ein Mix aus beiden, glaube ich. Ich glaube einfach, dass sie, also ja, Spanja ist an einem Punkt, wo sie nicht erst seit heute, sondern schon seit einem Jahr, 1,5 ungefähr, da wird sie älter. Du merkst das einfach. Und jetzt wird sie im August 10. Und es hat so was, es hat so beide Seiten. Auf der einen Seite ist sie, wie soll ich sagen, wenn wir draußen sind im Wald, ist es ganz klar, sie ist so unfassbar schnell. Sie ist eben die Rakete, die du kennst. Mhm. Und sie ist genauso gut gelaunt, sie ist genauso freundlich, sie ist genauso zickig, sie ist, also es ist eigentlich alles beim Alten. Aber du merkst trotzdem, dass wenn wir dann hier zu Hause sind, sie schläft einfach mehr als sonst. Und sie wird etwas milder, auf jeden Fall. Also dementsprechend, also sie hätte, es gibt Dinge, die sind ihr sehr, sehr wichtig. Dazu gehören unter anderem ihre geliebte Rinderkopfhaut, die sie gerne mal zwischendurch knabbert. Es gibt Dinge, Futter findet sie jetzt irgendwie auch, ist ihrs. Sie würde da nie wirklich ernsthaft dagegen gehen, aber trotzdem, es gibt Dinge, die sind ihr wichtig und da, das ist nicht verhandelbar. Was Schlafplätze angeht, war sie nie wirklich so die die Alpha-Bitch, um das mal so zu sagen, sondern
schön sie gesagt.
Sie war immer sehr milde, weil ich glaube, sie safe davon ausgegangen ist oder so die Haltung hat, schlafen muss man da irgendwo. Und das findet sie nicht so wirklich. Und Bilbo ist aber schon ein Typ, so der auch gerne mal probiert, wie weitergehen kann so mit ihr. Er ist sehr defensiv, wenn andere es bei ihm probieren. Da ist er sehr defensiv und sehr, sehr geduldig. Mein Dafürhalten teilweise zu geduldig, wo ich manchmal denke, ey, was ist eigentlich los? Jetzt mach mal, jetzt musst du doch irgendwie mal eine Reaktion zeigen, vielleicht langsam. Das ist für mein Gefühl manchmal echt einen drüber, also zu defensiv.
Aber das spricht ja eigentlich für ein sehr stabiles Selbstbewusstsein.
Ja, wahrscheinlich ist das so, du hast recht. Und ich glaube, es ist wirklich dieser Mix aus beidem. Ich glaube, es ist wirklich es war so lange sein Traum, einfach so klein wie Spanier zu sein und einfach auch in dieses Fass zu passen. Und einmal so zu sein wie sie. Weißt du, manchmal kennt man das doch, dass man so Leute sieht und so und denkt so, im nächsten Leben möchte ich gerne wie du sein.
Werde ich so, ja.
Ja. Und ich glaube, er findet sie so toll und sie ihn auch. Also sie lässt ja wirklich Dinge bei ihm zu. Das war von Anfang an so. Hätte sie bei Dante niemals zugelassen. Mhm. Never ever. Und das ist nicht dem Alter geschuldet, sondern einfach einer ganz klaren Sympathie. Und vielleicht mag sie ihn einfach. Und er mag sie und er wäre gerne wie sie. Er wäre gerne Spanier und hat gedacht, so jetzt muss es sein.
Ich meine, er ist halt, man muss ja dazu sagen, dass es immer förderlich ist für zwischenhundische Verhältnisse, wenn einer von beiden so selbstbewusst ist. Und ich schätze einfach aufgrund der ganzen Bilbo-Geschichten, ohne ihn so gut zu kennen, würde ich jetzt sagen, er muss ein sehr stabiler, in sich ruhender, selbstbewusster Hund sein. Und das ist ein super Partner. Und das ist einer, mit dem man total gerne gemeinsam durchs Leben geht. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass Vanya sich auch mit ihm total wohlfühlt, einfach, weil die da ein sehr stabiles, eine sehr stabile Partnerschaft hat. Und jemanden, der auch, der eine gute Rückendeckung auch einfach ist. Daher kann ich mir vorstellen, ist das auch so harmonisch. Was ich noch dazu sagen muss, zu diesem mini kleinen Fässchen, ist mir aber auch aufgefallen jetzt in den letzten 20 Jahren, dass Hunde es lieben, in viel zu kleine Schlafplätze sich zu quetschen, wie im Übrigen Katzen das auch gerne machen. Die Katzen, die siehst ja dann, wie die sich irgendwie, plötzlich sind die wie so Würfel in so einem Schuhkarton oder so. Und Hunde machen das auch gerne. Also du erinnerst dich ja an Frieda. Sie war ja unter den Malis eine der größeren mit ihren 7 oder 28 Kilo. Mhm. Und meine Schwiegereltern hatten Jack Russell mit seinen, weiß ich nicht, 7, 8 Kilo. Und die Frieda, für die war das aller tollste auf der Welt, sich bei dem ins Körbchen zu legen. Fand die super. In dieses Mini-Ding. Die hat sich irgendwie, also es guckt ja auch meistens irgendwas drüber hinweg. Also die schwappte über. Aber die fand das so irre gut. Und der Nano auch. Das konnte nicht klein genug sein. Also die mögen ja enge Räume. Die mögen es gerne, wenn die an allen Seiten gestützt sind. Vielleicht findet er auch dieses Fässchen total bequem, was man sich kaum vorstellen kann, weil das klingt ja auch irgendwie für mich. Also ich bin sehr gespannt auf das Foto. Aber ja, wie gesagt, also wer weiß, vielleicht ist das für ihn auch einfach total attraktiv, in so ein kleines Gefäß sich zu quetschen. Man weiß es nicht.
Ja, pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schicke dir das jetzt einfach. Hast du ein Handy? Mhm. Hast du das?
Ja. Guck mal.
So, ich habe es in die Dogcast-Gruppe, da kann auch Thorsten, unser Cheftechniker, der kann das auch mal angucken.
Ach du mal, aber es sieht aber auch wirklich sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Also ich beschreibe das jetzt mal, ja. Ein im Übrigen sehr schön aussehendes, aufgearbeitetes Fass, was ungefähr, ja, also er ist definitiv, ist das nicht dieses ergonomische Physiokissen, aber auch wirklich so dermaßen kuschelig aus. Also ich würde mich jetzt auch glatt reinlegen wollen. Ich finde es richtig schön.
Siehst du, und Thorsten schreibt hier irgendwie, der nimmt uns auf. Er lacht sich kaputt und er sagt auch irgendwie mit Emojis drückt er alles aus, was man ausdrücken kann, glaube ich. Er hat irgendwie 500 Emojis.
Aber ich finde, also eigentlich wäre ja fast gut, wir würden das veröffentlichen können, dieses letztere Foto, was du geschickt hast. Der Blick von dem Hund dabei ist auch Gold, wirklich.
Oder?
Der sieht also, so tiefenentspannt aus.
Ja, es ist
vielleicht auch einfach total entspannt, weil er endlich die Last, wie lege ich mich in dieses Ding rein? Ah, endlich, boah.
Ja.
Einmal durchatmen.
Aber ja, guck mal genau hin. Es ist auch so ein bisschen so, darf ich ja wirklich sagen, ich bin nicht sicher. Es hat auch ja, davon was.
Ich weiß nicht, wo Spanja lag. Wenn er in die Richtung guckt, dann erklärt das auch viel. Das kann, ja, wobei, ich glaube, das Kissen sehe ich links davon. Okay.
Genau, da liegt sie auch. Also da, ja. Da lag sie viel mehr.
Und, ja, war wahrscheinlich darüber am Nachdenken, ob das so alles in Ordnung ist.
Genau,
oder war. Herrlich. Ja.
Aber du siehst auf jeden Fall dieses eingekuschelte Bild, finde ich toll, weil der Schwanz raushängt und das und die Pfote auch, weil sie einfach nicht mehr reinpassen.
Ja, das, was ich eben meinte, ne, wie bei Frieda damals, die schwammen dann also richtig übergeschwappt. wie wenn man zu viel Kuchenteig in eine Schüssel macht.
Oh Gott.
Aber ich meine das im besten Sinne, natürlich.
Ja, natürlich.
Oft ist es halt, dass sich Hundeverhalten irgendwie tatsächlich entwickelt oder verändert und man so wie jetzt halt nur philosophieren kann, warum oder wieso. Manchmal, wenn man länger drauf guckt, fällt es einem dann auf. Es ist halt wie bei Menschen, wenn sich ein Faktor von außen in irgendeiner Form verändert und wenn es nur vielleicht auch die Zeit ist, die man in einem Zuhause ist, also wenn ein Hund neu ankommt in ein Zuhause, dann wird das auch sich wahnsinnig oft neu entwickeln, jetzt unabhängig von dem Alter des Hundes. Umso mehr man zusammenwächst in der Familie, umso mehr trauen sich die Hunde oder passen die sich den Umgebungen an. Wenn ich das jetzt mal auf meine Hunde beziehe, die Frieda ist jetzt schon fast anderthalb Jahre nicht mehr bei uns. Und Boogie kannte es ja nur so. Sie ist ja von Geburt an bei uns gewesen und war immer der Zweithund. Und Frieda war eine sehr dominante Hündin, die sehr, sehr nah an mir dran war. Und Frieda war ja auch ein Hund, der mit Vorsicht zu genießen war. Dadurch waren die Hunde in unserem Familienalltag auch sehr eingeschränkt. Oder beziehungsweise ich habe das doch sehr, sehr doll reglementiert, wohin sie durften und wie viel wovon und so weiter. Und seit Frieda gegangen ist, ist eine unwahrscheinliche Entwicklung bei Boogie passiert. Also es ist Tag und Nacht. Weil die natürlich sich langsam rangetastet hat an die neue Position, weil sie ist jetzt nun mal der Ersthund. Es ist sehr viel mehr Platz neben mir. Sie darf viel, viel näher an die Kinder ran. Sie wird viel, viel mehr in den Alltag mitgenommen, wo Frieda vorher einfach durch ihren kaputten Rücken gar nicht mitgenommen werden konnte. Frieda hatte ja sehr, sehr viele körperliche Gebrechen in den letzten anderthalb Jahren. Das hat sie auch nochmal sehr eingeschränkt. Und ich habe das nie gemacht, dass ich da nur einen Hund mitnehme. Das kam mir, da bin ich ja total menschlich, fand ich total gemein. Wenn ich die Frieda zu Hause gelassen hätte und nur die Boogie mitgenommen hätte, das hätte ihr, glaube ich, das Herz gebrochen. Also musste Boogie auch mit Frieda zu Hause warten, wenn ich meinetwegen ins Restaurant gegangen bin, wo ich normalerweise Hunde mitnehmen würde. Und all das hat sich halt verändert. Und jetzt ist dieser Hund völlig verändert. Und sein ganzes Verhalten ist verändert. Und sie hat sich um 180 Grad gedreht. Also ja, und sie ist jetzt 7. Also so massiv verändert sich das auch mitten im Leben oder auch gegen Ende des Lebens kann sich ganz viel verändern. Auch im Verhältnis zwischen den Hunden. Als Frieda dann so sehr alt wurde, so wie du das jetzt mit Spanja beschreibst, so langsam fing sie dann an, ruhiger und nicht mehr ganz so schnell und steifer im Rücken. Und irgendwann an irgendeinem Punkt hat Boogie übernommen und Frieda hat's zugelassen. Da kam irgendwann der Punkt, wo die beiden, also Boogie hat natürlich relativ früh es versucht und dann gab es ein paar Käbeleien. Hat's auch mal geblutet und irgendwann war die Sache dann geklärt und Boogie hatte dann eben den höheren Rangplatz bekommen. Und Frieda hat sich untergeordnet. Das ist was Natürliches. Ich bin ein Freund davon, das zuzulassen innerhalb eines Rudels.
Tut aber auch weh, ne?
In meinem Herzen hat es wehgetan, ja. Aber den Hunden hat es eigentlich nicht wehgetan, weil es ein gesunder Prozess war. Deswegen habe ich den auch zugelassen, weil der auch gut und wichtig war für die Hunde. Und das hat der Frieda ja auch Entspannung gegeben, dass sie nicht mehr sich um alles kümmern musste, sondern Boogie eben übernommen hat. Und durch dieses, also wir als Menschen und durch unsere Art, wie wir da über diese Dinge denken, verletzt uns das oder tut es uns weh. Mir hat es doch, muss ich zugeben, sehr weh getan und ich hatte dann Mitleid. Ich habe aber aus Vernunft und aufgrund meiner Einstellung dazu mich zusammengerissen, das nach außen zu zeigen oder den Hunden zu zeigen. Aber natürlich hat es weh getan.
Auch mal irgendwann ein schönes Thema, wenn Hunde alt werden. Hartes Thema und auch irgendwie ein bisschen schlimm, das Thema, aber vielleicht muss man es auch mal irgendwann, werden wir sicher auch mal aufgreifen. Was ist so der, wenn du über überraschendes Hundeverhalten nachdenkst, was ist so der krasseste Fall, der dir in deiner, ja, vielleicht auch Karriere als Hundetrainerin untergekommen ist, wo Menschen irgendwie völlig verunsichert waren und gesagt haben, ja, das hat er noch nie gemacht. Das finde ich krass, was da passiert.
Ganz, 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 ganz oft schon habe ich das erlebt, dass Menschen sagen, das hat er noch nie gemacht. Oder
das Klassiker fast, wie der will nur spielen. Ne?
Ja, irgendwie schon. Und was man auch oft erlebt, ist, dass die Hunde falsch eingeschätzt werden, dass man dann sieht, wie Menschen ihren Hund falsch deuten, also dass sie zum Beispiel, also oft habe ich Hunde da gehabt, die dann als aggressiv oder so oder als dominant gesehen wurden, dabei waren die einfach nur unsicher. Dafür muss man wirklich den Hund im Gesamten sehr gut und sehr genau betrachten, dann erkennt man das auch meistens. Also Fehleinschätzungen gibt es natürlich viele und daraus resultiert dann oft sowas, dass die Menschen denken, hä, wieso verhält er sich denn jetzt so? Es ist mir, glaube ich, noch nicht passiert, dass ein Hund einfach aus dem Nichts irgendwas macht. Also meistens ist von außen irgendwas, irgendeine Veränderung, irgendein Einfluss da, den man halt nicht gleich gesehen hat. Oft ist es, dass man dann sagt, zum Beispiel, wenn Beißereien passieren, ey, das war plötzlich, der hat gar nicht gewarnt, der Hund. Ja, nee, der hatte vorher die Augen weit aufgerissen, der hat einen Megakamm stehen gehabt, der hat mit all jeder Phase seines Körpers hat er gesagt, ich gleich knallt's. Das hat man noch nicht gesehen. Manche Hunde kommunizieren ja auch nicht so deutlich, wie andere hast ja eben auch schon gesagt, ne? Dass man bei manchen Hunden das nicht gleich so gut sehen kann wie bei anderen Hunden. Dann ist das nicht so offensichtlich, aber es ist selten, dass ein Hund einfach so aus dem Nichts irgendwas macht. Die haben schon immer irgendeine Motivation oder einen Grund oder ja. Und auch bei grundsätzlichen Verhaltensweisen, so wie ein Hund, der von heute auf morgen plötzlich ein neues Verhalten zu Hause zeigt oder im Alltag zeigt, was jetzt gar nicht so schrecklich auffällig ist direkt, wo man sagt, hä, plötzlich macht er das so oder so, dann hat er in irgendeiner Form für sich entweder was neu entschieden, was für ihn Sinn macht, oder es ist von außen irgendwas verändert worden. Ich glaube, das kann man, wenn man sich genau das anguckt, meistens irgendwie herausfinden, aber auch nicht immer. Manchmal sind die Sachen so versteckt. Also Beispiel wäre, also was ich zum Beispiel mal hatte, war ein Border Collie, der auf jeden Fall schrecklich unterfordert war. Das sind in meinen Augen die sitzen auf jeden Fall ganz weit oben an der Spitze der Hunde, die wirklich Arbeit brauchen, ganz, ganz, ganz dringend. Die müssen unbedingt mit dem Kopf arbeiten, weil da passiert sehr viel drin und wenn man die nicht auslastet und wenn die nicht arbeiten dürfen, dann werden die einfach echt verrückt. Und damit meine ich das, ich meine das nicht als Witz, sondern ich meine das ernst, die verlieren den Verstand, weil die sind zu pfiffig dafür, nur stumpf in der Ecke zu liegen. Das geht bei manchen gut, bei anderen nicht. Wenn man aber hinguckt, was die leisten können, wenn die arbeiten, beispielsweise in England, dann wird man sehen, die sind dafür gemacht, große und schwierige Aufgaben auch zu lösen. Und das war ein solcher Hund, der eben keinen Job hatte, mit dem wurde halt spazieren gegangen, auch nicht wenig, aber der hatte halt nichts für den Kopf. Und der hat sich eben Aufgaben gesucht. Und der fing eines Tages an, Reflexe, also Lichtreflexe zu jagen. Oh, aber ganz krankhaft. Das heißt, es fuhr ein Auto, wenn abends gedämmert hat oder in der Nacht, es fuhr ein Auto am Haus vorbei und dieses Scheinwerferlicht ging durchs Zimmer, über die Wand und der Hund ist ausgetickt. Mitten in der Nacht, ganze Bude zusammengekläfft, alle wach. Am Tag, wenn es geregnet hat, konnte man draußen mit dem nicht mehr gescheit spazieren gehen, wegen der Lichtreflexe in den Pfützen. Oh Gott. Er hat dann irgendwann mal das Trinken eingestellt, wegen der Lichtreflex in seinem Wassernapf. Dann haben wir angefangen, Steine da reinzulegen, damit der die Steine ablecken konnte.
Oh Gott.
Und dann mussten wir halt mit dem Hund mal ganz viel arbeiten, um den mal wieder in die Normalität zu bringen. Aber der, so, das ist so etwas, war ein schleichender Prozess. Das fing ganz langsam an. Vielleicht, ich weiß es gar nicht, ich erinnere mich nicht mehr, ob vielleicht sogar Laserpointer-Spiele mit dem Hund gemacht wurden. Das machen auch ganz, ganz viele Menschen mit dieser Rasse. Warum, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, irgendwann fing er an, sich mit Licht auseinanderzusetzen. Ja, da musst du mal erst drauf kommen, warum und wieso.
Boah, aber das ist ja, das ist ja schon fast, klingt nach einer Psychose, ne, irgendwie. Das
ja, hat
ja
schon auch.
Irgendwie, ja, wahnsinnig intensiv. Aber bedeutet doch eigentlich im Grunde genommen, ist das wiederum auch nur eine Folge, dass man, oder sind solche überraschenden Verhaltensweisen oftmals einfach auch eine Folge davon, dass mich Menschen nicht wirklich mit ihren Hunden beschäftigen, dass sie nicht ausgelastet sind, dass sie sich dann einfach verselbstständigen im wahrsten Sinne des Wortes und vom domestizierten Hund quasi dann rückwärts sich entwickeln und ihren eigenen Weg gehen, wenn man da nicht die Leitplanken setzt und ihnen zu viel machen lässt, schlicht und ergreifend. Kann man es so einfach runterbrechen oder ist es zu kurz gedacht?
Also ich würde zwei Sachen dazu sagen wollen. Also einmal, sehr viele Menschen sind sich darüber nicht im Klaren, zu was die Hunde imstande sind und was sie eigentlich brauchen würden. Also muss ich da einen Funken Unschuld noch gelten lassen, weil die Menschen es einfach nicht besser wissen oft, ne? Oder sie das falsch einschätzen. Und das liegt in meinen Augen auch immer noch an der schlechten Beratung und an diesem einfachen Zugang zu allen möglichen Rassen. Eigentlich finde ich, dass viele Rassen, die in meinen Augen gehören, sind in falschen Händen. Und da konnte der Mensch nichts dafür. Der fand den Hund total niedlich und süß, hat vielleicht auch den Hund auf der Wiese irgendwo bei wem anders gesehen und fand den total toll, kriegt den total einfach beschafft und sitzt nachher mit einem Hund da, der ja eigentlich nicht der Richtige gewesen wäre, weil er nicht gut beraten wurde. Und das ist ein Problem, wenn man nicht zu einem vernünftigen Züchter geht, weil ein guter Züchter gibt auch seinen wirklich einen Arbeitshund oder einen Hund, der bestimmte Bedürfnisse hat, wird auch von einem guten Züchter nur dorthin gegeben, wo der Züchter glaubt, dass diese Bedürfnisse abgedeckt werden können. Mhm. Was auch immer das für Bedürfnisse sind, ist ja rassabhängig. Das ist das eine. Und da wissen die Menschen es oft einfach auch nicht besser. Und das andere ist, dass ich glaube, dass grundsätzlich gesellschaftlich noch nicht angekommen ist, wie wichtig Arbeit für Hunde ist. Und nicht jeder Hund braucht die gleiche Menge an Arbeit oder hat das gleich große Interesse an Arbeit. Aber Arbeit ist für Hunde immer super. Nicht jede Art der Arbeit, nicht für jeden das Gleiche. Aber wenn man muss sich unbedingt damit auseinandersetzen, was zu dem Hund passt und zu dem Team passt und wozu. Es gibt so viele Möglichkeiten, man hat so viele Optionen und es muss ja auch nicht die komplette Freizeit bedeuten. Also viele werden sagen, ja, da habe ich ja gar keine Zeit für. Da sage ich zwei Sachen zu. Also erstens, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Man kann sich nicht einen Hund holen und man verlässt morgens um 7 das Haus und kommt abends um 17 Uhr wieder und dann geht man einmal um den Block und das soll es gewesen sein für den Hund an dem Tag. Das ist nicht gerecht. Dafür ist dieses Wesen zu komplex. Das können wir nicht machen. Wir können nicht hingehen und sagen, das muss reichen. Das ist nicht gerecht. Und das Weitere, was ich sagen will, ist, ein Hund muss ein Hobby sein. Und oder sollte, finde ich. Zumindest hier in Deutschland haben wir ja den Luxus, dass ein Hund ein Hobby ist. Wir haben den Hund ja nicht, damit er den Hof bewacht, also zumindest die meisten nicht, sondern das soll ja ein Partner sein und ein Familienmitglied, ein Freund und auch ein Hobby. Und wer nicht gern spazieren geht, der ist ja eh mit einem Hund nicht gut beraten. Aber man kann eben so viel Freude an der Zusammenarbeit haben und viele entdecken das erst, wenn sie damit anfangen. Und man muss vielleicht mal ein paar Sachen ausprobieren und dann stellt man fest, dass irgendwas total Freude macht. Ich habe so viele Menschen erlebt, die das nicht für möglich gehalten hätten, die nachher von morgens bis abends den Hund nur noch longiert haben. Das ist jetzt übertrieben, aber sehr viel longiert haben, weil sie Longieren einfach mega gut fanden. Und das macht auch einfach total viel Spaß. Und da gibt es super tolle Hundetrainer. Ich bin zum Beispiel keiner davon. Ich bin mit Longieren, ich habe longiert, aber ich bin dann nicht, leider nicht sehr weit gekommen, weil ich dann Kinder bekommen habe. Aber ich könnte euch so viele super Hundetrainer nennen. Oder Agility auch, macht ganz vielen Leuten super Spaß. Nasenarbeit, Tricks machen. Also wirklich, die Bandbreite ist riesig. Es gibt Dinge, die kann man bei sich zu Hause machen, wenn man keinen Bock auf so eine Vereinsnummer hat. Man kann in den Verein gehen, wenn man Lust auf Kontakt zu anderen Menschen hat. Man kann irgendwie diesen Hund adäquat auslasten, so dass man selbst auch Freude daran hat. Und das wird vergessen. Das ist so wichtig.
Bin ich komplett bei dir, frage mich trotzdem manchmal, wir haben in der letzten Folge über Angst gesprochen und für mich stellt sich immer so die Frage, was tun, wenn ein Hund jetzt wirklich plötzlich, naja, wirklich gefühlt aus dem Aufwürgen eine Reaktion zeigt, die er so noch nicht gezeigt hat. Ich finde jetzt die am Anfang beschriebene Situation mit Bilbo ist jetzt irgendwie relativ harmlos und auch irgendwie noch ein bisschen süß, aber du hast es so ein bisschen angerissen, dass plötzlich, und das liest man dann auch in der einen oder anderen Schlagzeile, dass plötzlich ein Hund ein Kind beißt oder was auch immer. Ja, da wird es immer zwei Seiten geben. Ne? Da wird es dann immer, aber erstmal ist ja der Hund der Bösewicht und erstmal ist der Hund dann derjenige, der vielleicht im Tierheim landet oder eingeschläfert wird oder was auch immer. Das gibt es ja ganz abartige, kuriose Dinge, die sich dann hinterher abspielen, ohne dass man sich einfach mal reflektiert und mal überlegt, so okay, was ist denn da schiefgelaufen? Wir reden ja eigentlich, oder diesen Podcast gibt es ja deshalb, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen wollen, sondern eigentlich immer wieder die Botschaft vertreten, überlegt euch doch vorher einfach mal, bevor ihr einen Hund zu euch holt, was für eine Situation ist eigentlich bei uns und auch zu Hause. Und gibt es Kinder? Und wenn es Kinder gibt, du hast selber Kinder, wie gehe ich denn damit um, wenn ein Hund im Haus plötzlich landet? Oder umgekehrt, der Hund ist schon da, und Kinder folgen und kommen. Worauf muss ich mich einstellen? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir erstaunt sind über Hundeverhalten, unser eigenes Verhalten, aber gar nicht richtig erstmal überdacht haben. Ist das so? Erlebst du das auch so? War das ganz oft so?
Ja, vielleicht natürlich. Sogar? Wobei ich sagen muss, dieses Thema Hund und Kind, dem sollten wir definitiv eine eigene Folge widmen, weil das ist auch ein sehr großes Thema und eins, was mir natürlich, wie du dir denken kannst, auch total am Herzen liegt. Ich habe sogar schon drüber nachgedacht, eine reine Kinderhundeschule zu gründen, weil ja, ich finde, das ist ein sehr großes Thema. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Aber ein gutes Beispiel ist es in jedem Fall. Ich behaupte, dass es sehr wenige Fälle geben wird, wo ein Hund aus dem Nichts was tut. Auch Kindern gegenüber nicht. Da ist vorher was schiefgegangen. Die Verantwortung ist allein bei den Hundehaltern. Das ist nicht beim Hund und auch nicht beim Kind. Das muss jetzt noch nicht mal ein Kind sein, auch wenn es draußen passiert und ein Hund fällt jemanden an. Irgendwas ist da vorher passiert. Es wird sehr wenige Fälle geben, wo ein Hund einfach so durchdreht. Meistens ist da irgendwas gelaufen. Das ist halt total fallabhängig, was da gelaufen ist. Aber meistens ist kommunikativ irgendwas schiefgegangen oder dem Hund ist irgendwas widerfahren. Ich kann mal ein ganz schnelles, kurzes Beispiel nennen, was das vielleicht auch nochmal aufgreift. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war. Ja, jemand kommt an meine Tür.
Wie in der letzten Folge auch. Käthe ist noch da in jedem Fall. So viel ist sicher.
Wir sind zu dritt, wie du hörst.
Oh ja, immer noch. Oh ja.
Man hört Fiepen und Bellen gleichzeitig, das kann nicht nur einer sein. Die Situation war folgende. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war, ob es in Deutschland war. Ich habe die Geschichte gehört von einem Kollegen. Ich denke, da muss das ja eigentlich Deutschland gewesen sein. Ein Schäferhund in einer Familie. Und ein Kind. Und der Hund hatte oder hat als Schäferhund, wie sich's gehört, gerne angeschlagen und gerne den Schutzdienst gemacht da in der Bude. Und das war aber nicht erwünscht. Und er bekam eins von diesen unsäglichen Halsbändern angezogen, was beim Bellen eine Stromkorrektur auf den Hund überträgt. Das heißt, der Hund bellt und da passiert am Kehlkopf eine bestimmte Bewegung und die löst in dem Halsband eben aus, dass dann dem Hund ein Stromschlag verpasst wird. Was ich davon halte, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Ich denke, das kann sich jeder denken, dass ich da sehr wenig begeistert bin über so einen Blödsinn. Aber so war das eben. Und jetzt lebt in diesem Haus auch noch ein Kind. Und das Kind kam aber neu dazu, den Hund gab es schon. Und das Kind fing gerade an zu laufen. Und ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge hinterher konnte sich die nur noch so überlegen oder sich herdenken, wie man das eingeschätzt hat. Also offensichtlich muss zwischen dem Hund und dem Kind irgendwie so das Verhältnis gewesen sein, dass der Hund gestresst war, wenn er das Kind gesehen hat. Oder auf das Kind traf. Vielleicht hat er da Ärger bekommen oder vielleicht hat das Kind ihm an den Ohren gezogen oder sonstiges. Und offensichtlich musste der dann irgendwie schlucken oder was und bekam also mehrfach Stromschläge verpasst, wenn er dieses Kind sah. Mhm. Weil er wahrscheinlich geschluckt hat oder sonst wie. Und diese Stromhalsbänder lösen halt auch bei Trinken aus. Also wir haben schon Fälle gehabt, wo Hunde nicht gebellt haben, sondern getrunken haben und die bekamen Stromschläge verpasst, haben dann irgendwann auch einfach aufgehört zu trinken. Oh. Und in dem Fall war das aber so, dass er irgendwie, wenn er auf das Kind traf, was mit seinem Kehlkopf gemacht hat und bekam also Strom. Ja, und wie lange hat er sich das angeguckt? Ein paar Wochen. Ja, und dann hat er irgendwann mal gesagt, es ist nicht mehr auszuhalten. Der Hund wurde wahrscheinlich mental einfach verrückt davon und hat sich das Kind gepackt und hat das Kind zerbissen. Weil der hat das natürlich so verknüpft. Immer wenn ich auf dieses Kind treffe, kriege ich einen Stromschlag. Ich kann dir gar nicht sagen, was für Emotionen das in mir auslöst. Das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Das arme Tier, das unglaublich arme, unschuldige Kind. Das ist zwei Opfer. Und wer ist es schuld? Der Idiot, der sich diesen Quatsch überlegt hat.
Ja, und das ist leider immer wieder der Fall. Und das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. Und ich bin safe dafür. Lass uns in der nächsten Folge gerne einfach mal über das Thema Hund und Kind sprechen, weil ich glaube, dass es nicht nur ein sehr strittiges Thema ist, sondern ich glaube, es ist ein Thema, das so viele betrifft. Ich habe jetzt auch wieder ganz viele in meinem Freundeskreis, die sich Hunde angeschafft haben. Jetzt sind die Kinder alle etwas größer. Zwei Freunde von mir haben sich dafür entschieden. Die sind beide schon etwas größer. Alle Kinder sind etwas größer, haben sich jetzt erst dafür entschieden. Ich bin mal gespannt, was du zu erzählen hast. Es gibt so eine oder andere Geschichte, die ich sicher dazu beisteuern kann. Und wahrscheinlich wird es vielleicht hoffentlich auch dazu beitragen, dass genau das eben nicht mehr passiert, was du gesagt hast, nämlich dass der Mensch dann am Ende doch derjenige ist, der mit etwas mehr Verantwortung das hätte anders steuern können. In diesem Sinne, liebe Sarah, bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge. Der will nicht nur spielen und wünsche dir bis dahin eine fantastische Zeit mit deinen drei Hunden.
Zwei Leihhunde. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Mike. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
Bester Schutz für Ihr Tier.